ARD. SWR Kultur. Forum.
Horror, Angst und tiefere Bedeutung. Der weiße Hai wird 50. So haben wir die Sendung heute genannt. Guten Tag, ich bin Alexander Wassner. Am 20. Juni 1975 kam Spielbergs Film Der weiße Hai, in Amerika hieß er Jaws, Kiefer, in die Kinos. Die Macher hatten da schon ein ziemlich großes Abenteuer hinter sich. Die Dreharbeiten waren beeindruckend schwierig und langwierig gewesen, aber heraus kam ein Film, den kann man sich bis heute anschauen, ohne wegen seines Alters Spannungsrabatt gewähren zu müssen. Und mehr noch, das, was Der weiße Hai verhandelt, beschäftigt uns alle. Heute vielleicht sogar noch mehr als damals. Es geht um die Furcht vor dem Unbeherrschbaren. Es geht um Männerbünde. Es geht um unser Verhältnis zur Natur, um Raffgier und Lebensgefahr. Darüber wollen wir reden. Wir, das sind Elisabeth Bronfen, Literaturwissenschaftlerin und Autorin. Sie ist aus Zürich zugeschaltet. Wieland Schwanebeck, Literatur- und Kulturwissenschaftler aus Dresden. Und Markus Stiegelegger, Filmwissenschaftler aus Mainz und Freiburg. Herr Schwanebeck, ich frage Sie zuerst einmal, weil vielleicht der eine oder andere nicht mehr genau weiß, worum es in dem Film geht. Was ist der weiße Hai?
Also der weiße Hai ist natürlich ein Massenphänomen, eine Wegmarkierung der Filmgeschichte. Ganz basal ist es aber auch eine schöne Achterbahnfahrt und so eine schöne Gruselexkursion und ein Abenteuerfilm. Er spielt auf Amity Island, einer fiktiven Insel in Neuengland, wo Anfang der 70er Jahre, die Zeit ist nicht ganz genau festgelegt, einige Badegäste auf zunächst mysteriöse Art ums Leben kommen. Es zeichnet sich dann ab, dass möglicherweise eine Bedrohung vor der Küste von Amity Island herrscht, nämlich ein großer, monströs großer Haifisch. Die politische Führung dieses kleinen Inselstädtchens möchte das natürlich gern geheim halten, denn der 4. Juli steht bevor, die Badegäste, die Touristen sind im Anflug und da ist natürlich eine Schlagzeile über einen badegästefressenden Haifisch nicht so besonders gern gesehen. Es kommt zur erwartbaren Katastrophe an diesem 4. Juli, zu neuen Angriffen und dann sind wir schon in der zweiten Hälfte dieses Films. Und die handelt davon, dass drei Männer von ganz unterschiedlichen Hintergründen, ganz unterschiedlichen Prägungen aufs Meer hinausziehen. Das sind der Polizeichef des Orts, ein erfahrener Großwildjäger, muss man fast sagen, also ein Fischer namens Quint und ein junger Meeresbiologe, der die technische Expertise mitbringt. Und die versuchen sich mit ganz unterschiedlichen Motivationen auch dieser Gefahr zu stellen und das Leben für die Badegäste in Amity Island wieder sicher zu machen.
Vielen Dank erstmal. Frau Bronfen, haben Sie da noch was dazuzufügen?
Also ich würde einfach nur noch hinzufügen, einerseits, dass ganz offensichtlich auf schon viele andere Filme, die eine ähnliche Struktur haben, hingewiesen wird und dass es wirklich dann auf ein Männerbündnis hinausläuft, sodass man von diesem Meer sagen kann, es hat eigentlich auch die Funktion, die sonst die Prärie im Western oder ein bestimmter Kampfplatz im Kriegskino hat, weil das ist ein Ort, wo die Männer entschlossen zu dritt, aber eben vor allem ohne ihre Frauen dann agieren können.
Da merkt man direkt schon mal, in welche Tiefen uns dieser Film dann noch mitnehmen kann. Herr Stiegelegger, wie wurde denn dieser Film 1975 aufgenommen?
Ja, der weiße Hai gilt ja als ein Meilenstein der amerikanischen Filmgeschichte, weil er eigentlich in der Hochphase des sogenannten New Hollywood herauskam. New Hollywood war die Selbstneuerfindung Hollywoods nach dem Zusammenbruch einiger Studios, die also kommerzielle Probleme Anfang der 60er bekamen, unter anderem, weil so Filme wie Cleopatra 1962 nicht mehr so erfolgreich waren, wie man das gewohnt war in den 50er Jahren und man im Grunde ein neues Publikum erschließen musste, zum Beispiel jugendliches Publikum und mit ganz anderen Bedürfnissen. Und nachdem auch unabhängige Produktionen dann zu großen Erfolgen wurden, wie zum Beispiel Easy Rider, ein Film, der dann von Columbia vermarktet wurde, hat man quasi in den Studios damals die Chance gesehen, mit einer jungen Generation von neuen Filmemachern, die direkt zum Teil von den Hochschulen kamen, wie zum Beispiel Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, zusammen mit denen, also Filme zu produzieren und man hat denen sehr viel Freiheit und sehr viel Budget gegeben. Also das war wirklich so eine Phase, die traumhaft war als Start für diese jüngere Generation.
Spielberg war 27, gell?
Er war sehr jung, genau. Und galt dann auch unmittelbar als Wunderkind schon. Er hat ja vorher mit dem Fernsehfilm Duell, das ist auch so ein mythischer Film, der so quasi Roadmovie und Horrorfilm zusammenbringt und dann eben Sugarland Express, das ist so ein Gangster-Pärchen, Verbrechen auf der Flucht, Film sehr klassisch fürs New Hollywood, auch ein Roadmovie übrigens. Auch Der weiße Hai hat Elemente der Reise, ne? Also ins Ungewisse ist auch eine Idee von Roadmovie auf dem Meer. Das hatte Frau Bronfen eben auch schon angedeutet. Ja. Also von daher ist Der weiße Hai vor allem ein mythischer Film, der anschlussfähig ist für klassische Erzählmodelle aus dem Hollywood-Kino, das aber mit höchst modernen Mitteln dann aufbereitet wurde. Ja. Der Film war ja ein unglaublicher Erfolg und wurde auch geschickterweise, wie einige Filme zu der Zeit, unter anderem Der weiße Hai, Der Pate und auch später natürlich Star Wars, was dann nochmal ein Durchbruch war, vermarktet auf eine Weise, die dazu führte, dass man diese Filme als Blockbuster bezeichnete. Also Filme, die so den, wo das Publikum um den ganzen Block quasi dann sich anstellen musste, um eine Eintrittskarte zu bekommen. Und das funktionierte in der Vermarktung auch so, dass man zum Beispiel Spielzeug herstellte. Ich erinnere mich selbst, als Kind hatte ich vor allem mal diesen Plastikhai, wo man so Mikado-mäßig Dinge aus dem Maul fischen musste, in Erinnerung. Das war ein klassisches Spielzeug. Also ich war ja noch zu jung, um den Film selbst zu sehen. Der erste weiße Hai, der mir begegnete, dann war der zweite Teil, der bei weitem nicht so gut ist. Aber der Roman war natürlich wichtig. Und als Teenager war das natürlich Pflichtlektüre, dass man Der weiße Hai erstmal las, ne? Und bevor man den Film sehen durfte.
Ach, wirklich?
Ja. Also ich habe mit 10, glaube ich, Der weiße Hai gelesen und mit 12 hat mich meine Mutter ins Kino geschmuggelt, weil der Film ab 16 war.
Hält das Buch denn stand?
Ich finde das Buch eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Wie ohnehin Peter Benchley einige interessante Romane in den 70er Jahren, unter anderem auch The Deep. Das ist ja auch wieder dieser mythische Urangstbegriff, über den wir noch sprechen werden, der dann auch verfilmt wurde, Die Tiefe. Das ist natürlich nicht so erfolgreich gewesen, aber auch mit Robert Shaw wieder verfilmt und hat dann eine Riesenmoräne statt eines Riesenhais. Also ein sehr erfolgreicher Film war Der weiße Hai, eine Ikone des New Hollywood Kinos.
Und es ist der Film, der am Ende den Begriff des Sommerblockbusters auch oder das Genre des Sommerblockbusters ins Leben gerufen hat, oder?
Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das möglicherweise der erste dieser Filme war, weil er ja auch diese Ferienatmosphäre dann hat, die umschlägt in eine Angstatmosphäre.
Weiß jemand zufällig, ob das Einfluss hatte auf die Zahl der Feriengäste in Amerika oder sonst wo auf der Welt?
Es gibt zumindest sehr, sehr zugespitzte Schlagzeilen aus dieser Zeit, die basieren aber meines Wissens nicht so sonderlich stark auf Fakten, sondern auf einer sehr geschickt geführten PR-Kampagne des Studios, die auch dann noch nicht geendet hat, als der Film schon in den Kinos war. Denn als die gemerkt haben, was für ein Phänomen sie da im Grunde auf die Öffentlichkeit loslassen, als denen schwante, okay, hier brechen gerade Kassenrekorde. Das ist jetzt nicht nur ein Film, der ein paar Wochen erfolgreich spielt. Das ist ein kulturelles Phänomen. Da hat man noch nachgeschoben. Also man hat Anzeigen geschaltet, zum Beispiel auch mit Rezeptionszeugnissen von Leuten, die schon drin waren und die vorhaben, ihn ein zweites, drittes und viertes Mal zu schauen und Freunde mitzubringen. Und es wurden auch also sehr nicht so ganz ein reales Bild zeichnende Fotos geschossen und auf die Öffentlichkeit losgelassen von leeren Badestränden, weil angeblich sich niemand mehr ins Meer traute. Das war natürlich eine Übertreibung.
Ich muss jetzt noch mal eine Frage stellen, weil das ist mir bei der Recherche aufgefallen. Es gibt gleich mehrere groß angelegte Making-ofs zu dem Film. Warum eigentlich?
Weil der Film es sehr geschickt vermocht hat, seine eigene Geschichte, die, wie Sie schon angedeutet haben, ja eine sehr problematische, problembehaftete Entstehungsgeschichte ist, in seine eigene Erfolgsgeschichte mit einzugliedern.
Die Zahl der Drehtage wurde massiv überschritten.
Genau, es wurde Monate länger gedreht, weil diese mechanischen Haifische, die gebaut worden waren, nicht damit klarkamen, dass das Salzwasser in sie eingedrungen ist und so weiter. Also das Budget ist eskaliert und so weiter. Dann gab es Umbesetzungen zum Teil und eine ähnliche Geschichte nochmal beim zweiten Teil, der auch ähnliche Drehprobleme dann auch hatte, 3 Jahre später. Aber auch wiederum steckt da ein sehr cleveres Studio dahinter, die zumindest geschafft haben, diesem jungen, noch relativ unerfahrenen, nicht ganz unerfahrenen, aber noch relativ jungen Regisseur sozusagen einen Vertrauensvorschuss zu geben und aus diesen gut und üppig in der Presse auftauchenden Berichterstattungen so einen kleinen Vorteil zu drehen, weil es wurde eine kleine Sensationsgeschichte, eine kleine Seifenoper, die man schon 6 Monate vor dem Kinostart natürlich verfolgen konnte. Ja. Und in dem Moment, wo der Film dann draußen ist.
Sozusagen so ein Schlüssellochblick oder sowas.
Genau, so ein Schlüssellochblick. Es kann ja in zwei Richtungen gehen. Das kann ja sozusagen so ein Schadenfreude-Report werden, der damit endet, dass dieser Film wirklich krachend auf der Schnauze landet. landet. Ja. Oder es kann eben dann diese unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte werden, an die heute noch schwerfällt zu glauben. Also wir wissen ja, Film ist ein kollektives Unterfangen. Das liegt nicht in der Hand eines einzelnen Menschen mit einer starken Vision, sondern da müssen Tausende von Puzzleteilchen ineinander fallen. Und dann kommt noch hinzu, dass sich Spielberg ja mit diesem Film wirklich den Elementen aussetzt. Also er geht nicht in den Studio-Wassertank, um dieses Boot und den Hai zu filmen, sondern der geht wirklich aufs offene Meer, wo alle möglichen Unwägbarkeiten mit auftauchen können. Und wenn das dann gelingt, und es gab, nachdem so die ersten Aufnahmen ausgewertet wurden im Studio, gab es Grund zur Annahme, dass es gelingen würde, dann münzt man das natürlich in eine gute PR mit um. Und es gibt so einen überschaubaren, aber doch ganz üppigen Pool aus Geschichten, die seit diesem Kinostart auch immer wieder zur Aufführung kommen. Also ich glaube, wir haben jetzt dieses Jahr, gibt es den dritten oder vierten abendfüllenden Making-of-Film, der nochmal rausgekommen ist zum Jubiläum. Und da sehen Sie zum Teil überlebende Schauspieler von damals, die dieselbe Anekdote nochmal in etwas anderen Worten und vielleicht mit leichter Zuspitzung nochmal erzählen, die sie schon vor 30 Jahren erzählen konnten.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, Teil des Blockbuster-Marketings war ja durchaus in einer Vor-Internet-Ära, dass man zum Beispiel nicht nur Romane zum Film vorab veröffentlichte, also so Novelisationen, wie das damals hieß, sondern eben auch Bücher zum Film, wie The Story of Jaws von Karl Gottlieb, die dann genau das, was wir im Making-of danach haben, zum Teil vorweg lieferten. Also es war Teil der Vermarktungsstrategie, genau was Wieland Schwanenbeck gerade erzählte, dass man eben den Drehprozess und sowas damals schon mitvermarktet hat.
Herr Schwanenbeck, jetzt mal eine Frage. Sie haben ein Buch herausgegeben, bei dem Frau Bronfen und Herr Stiegelecker auch mitgeschrieben haben, Der weiße Hai Revisited. Ist der Film für Sie heute noch so aktuell, wie er das damals war?
Ja, die Frage zielt, glaube ich, auf mehrere Ebenen. Also man kann fragen, ist er immer noch so gut und so effektiv, wie er es seit Jahrzehnten gewesen ist? Das kann ich für mich ganz subjektiv mit Ja beantworten. Das ist ja aus vielen Gründen so ein bisschen mein Lebensfilm geworden. Also zumindest ein Lieblingsfilm, den ich mit Gewinn geschaut habe, solange ich denken kann und solange mir das Kino am Herzen liegt. Und ein bisschen sehe ich auch immer einen anderen Film.
Aber wenn Ihr Lebensfilm, das ist ja ein wirklich großes Wort. Warum das denn?
Ja, also es ist jetzt nicht, dass ich ihn jede Woche reinmache und so weiter, aber ich habe ihn empfindsamem Alter, eigentlich, es war auch zu früh dran, genau wie Markus Stiegelecker. Ich habe ihn zu früh gesehen, aber natürlich, Klammer auf, ist das genau das richtige Alter, um diesen Film zu sehen, weil ein Film, den man mit 10, 11 sieht, von dem hat man mehr und der brennt sich einem besser ein, als wenn man ihn mit 20 das erste Mal sieht. Der hat diese Qualität für mich gehalten. Ich habe ihn dann auch in verschiedenen Stufen mal im Kino zwischendurch sehen können, mit Freunden zusammen, mit anderen Menschen, die ihn noch nicht gesehen hatten. Dann ist es wunderbar zu sehen, dass diese berühmten 2, 3 Jumpscares, die es in dem Film gibt, also diese totalen Schreckmomente wie in der Geisterbahn, die funktionieren immer noch genauso gut wie vor einem halben Jahrhundert.
Also wenn der Kopf des Kapitäns unter Wasser auftaucht oder sowas.
Genau, genau. Also das ist der eine berühmte Moment, von dem ja erzählt wird, Spielberg habe den Film danach nochmal umschneiden müssen, weil sich das Publikum nach diesem Moment bei der ersten Preview eine volle Minute lang nicht mehr eingekriegt hat. Also die haben nicht mehr mitbekommen, was danach im Dialog erzählt wird, weil sie erstmal ihren Puls wieder sozusagen auf Basis bekommen mussten. Genau, und die andere Ebene Ihrer Frage ist ja, glaube ich, ist es ein aktueller Film geblieben? Ja. Auch das beantworte ich gern mit Ja. Auch in dieser Hinsicht ist Der weiße Hai ein anderer Film, als er vor 50 Jahren ist, weil er in einen anderen politischen Kontext sich eindockt. Ja. Aber die Grundprobleme, um die es geht, und da wird ja politische Korruption, das Fake News-Problem, die unermessliche Gier einer sozusagen Vermarktungsmaschinerie und Geldmaschinerie wird in dem Film mitverhandelt. Auch das ist ja aktuell geblieben. Das kann man einerseits auf den Film selbst beziehen. Es gibt diese berühmte Szene, in der der Polizeichef Brody den Bürgermeister des Ortes mit dem Vorwurf konfrontiert, er halte die Strände wieder besseren Wissens offen, obwohl das Menschenleben kosten kann. Und der Bürgermeister Warren sagt an der Stelle, wir brauchen nun mal die Sommerdollar. Also er spricht dafür diesen Touristenort, um den es geht. Aber natürlich kann man diesen Satz 1:1 auf den weißen Hai und diese damit begründete Tradition des Sommerblockbusters beziehen. Wir brauchen die Sommerdollar, die Filmindustrie ist darauf angewiesen.
Frau Bronfen, wie kamen Sie eigentlich zum weißen Hai?
Ich kann das eigentlich nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß, dass ich, als ich immer wieder über New Hollywood gearbeitet habe und über Spielberg gearbeitet habe, Jaws geschaut habe und mich interessierte der Film natürlich auch, weil er so offensichtlich unter anderem Hitchcock aufgreift. Also es ist sozusagen eine Art selbstreflexive Erzählung und das für mich Interessante da war, weil wir jetzt schon die ganze Zeit über Blockbusters reden, dass es zwei Bewegungen hat. Einerseits ist es offensichtlich ein Film, der sehr auf Publikumserfolg ausgerichtet ist, und gleichzeitig ist es natürlich auch Metakino. Also für Leute, die das Hollywood-Kino kennen oder die auch eine gewisse Literatur kennen, ja, die merken natürlich sofort die ganzen Anspielungen. Das heißt also, das wäre so für mich eins der wirklich interessanten Dinge an diesem Film, dass der auf verschiedenen Ebenen funktioniert, und das funktioniert natürlich heute noch immer.
Können Sie noch ein Beispiel sagen von diesen Anspielungen, also, die da drin sind? Also die Vögel kann man sich ja vorstellen.
Die Vögel, das ist das Offensichtliche. Also zuerst sind alle Leute friedlich und es geht um eine etwas schwierige Familiensituation, und dann kommt langsam die Bedrohung, aber man merkt es nicht sofort, sondern eben zuerst das eine Opfer, dann mehr, irgendwann mal sind ganz viele Vögel, und dann kippt die Stimmung von, wir wollten das eigentlich gar nicht wissen, wir haben das überhaupt nicht wahrgenommen, in eine extreme, könnte man sagen, Massenhysterie. Die Leute sind dann überemsig, überängstlich, übereifrig, dass jetzt diese Gefahr irgendwie gebannt wird, und schließen sich dann in dieser Massenhysterie auch zusammen. Und daraus muss sich dann eine Figur, oder in diesem Fall sind es drei, herausschälen, die dann tatsächlich diese Bedrohung, die jetzt noch immer keine richtige, also man versteht ja nicht wirklich, bei Hitchcock sind es die Vögel, hier ist es der Hai, ist das jetzt die Natur, die sich wehrt, gibt es diesen Hai überhaupt und so weiter, die das dann sozusagen dingfest machen müssen, damit dann zum Schluss, also das wäre dann so die Logik am Ende von den 50er-Jahren-Filmen und auch sehr viel Literatur, auf die das zurückgeht, auch schon aus dem 19. Jahrhundert, die Logik wäre, dass man dann am Schluss, nachdem man sozusagen alle möglichen Streitereien aus dem Innen nach außen verlagert hat und dann diesen äußeren Feind hingerichtet hat, dass es dann zu so einer glücklichen Wiedervereinigung der Familie oder der Gemeinde geht. Das wäre so das Narrativ. Und Hitchcock spielt damit eigentlich selbst schon, aber Spielberg dreht es natürlich noch ein Stück weiter, weil dieses glückliche Ende bei ihm nicht mehr zu sehen ist. Also am Ende des Films sind da so winzig kleine Männchen, die zurück auf die Beach kommen, und wir können die aber nicht genau sehen. Was wir überhaupt nicht sehen, ist die Umarmung der Familienmitglieder, Pathos, Tränen und so weiter. Und man hat so das Gefühl, die haben jetzt zwar Spaß miteinander gehabt, aber ob da jetzt auch wirklich eine neue Familienvereinigung kommt und ob diese Gemeinde wirklich wieder in sich geheilt ist, Das lässt der Film offen. Aber die Betonung hier ist auf dem Spaß, den die beiden miteinander haben. Also,
ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist schon sehr männerbündisch, was da passiert.
Ich glaube, an diesem Ende, wie Sie es, Frau Bronn, gerade erzählen, auch kann man auch ganz gut festmachen, den Unterschied vom Roman, über den Markus Stiegelecker gesprochen hat, zu dem Film, und warum der Film doch nochmal auf eine Art ein Crowdpleaser, also ein publikumsbegeisternder Film geworden ist, auf eine Art, auf die es der Roman nicht vermocht hat, obwohl er ein Bestseller war zu seiner Zeit. Aber wenn Sie den Roman heute lesen, der ist schwer ans Herz zu schließen, weil die allermeisten Figuren darin ziemlich unsympathisch sind. Da gibt es Verbandelungen und Dynamiken in diesen Figuren, die der Film klugerweise, muss man sagen, nicht aufgreift, und macht die Story damit auch auf eine Art familienfreundlicher, die in diesem Buch nicht angelegt ist. Und diese große Entladung, diese Detonation, in der am Schluss alles zusammenfallen muss, also die inneren Konflikte, alles, was auf diesen Hai projiziert wird, entlädt sich ja einer riesigen Explosion am Schluss. Mhm. Auch das enthält uns das Buch vor. Also der Tod des Haifischs in diesem Buch von Peter Benchley ist fast banal, ist fast beiläufig. Man legt es dann weg, die Geschichte ist auserzählt, aber man würde selbst Schwierigkeiten haben, die Frage zu beantworten, ob das jetzt wirklich ein klassisches Happy End ist.
Also was natürlich das andere, was an einem Weißen Hai damals so interessant war, wenn man sich nochmal an den Anfang erinnert, die Tonspur, die uns die Bedrohung vom Hai andeutet, aber die Tatsache, dass wir ihn ja die längste Zeit gar nicht sehen. Also ich würde auch sagen, wenn wir ihn dann sehen, ich fand das damals immer eine Enttäuschung, weil ich wollte den eigentlich nie sehen. Man kann nämlich das Gruselige, was der eigentlich darstellt, dieses Bedrohende, dieses Pulsierende, in dem Moment, wo das wirklich eine Gestalt annimmt, wird es natürlich irgendwo auch ein bisschen lächerlich. Aber diese Bedrohung, die da filmisch aufgeladen wurde, und die Tatsache, dass die Leute das nicht sehen können, nicht sehen wollen, und wir aber das Mehrwissen haben und eigentlich teilweise auch alles aus der Perspektive des Hais sehen, also gezwungen werden eigentlich in die Perspektive von diesen menschenfressenden Wesen, das war schon auch sehr beeindruckend.
Da muss ich auch nochmal gerade nachfragen, weil als ich mir den Film jetzt nochmal angeschaut habe, dachte ich, diese unsichtbare Bedrohung, die aus dem Meer kommt, ist als dramaturgisches Element so zwingend, dass ich mich gefragt habe, was wohl für einen Film entstanden wäre, wenn der Weiße Hai einwandfrei funktioniert hätte im Salzwasser, der mechanische, und ob dann das dann überhaupt auch nur ansatzweise so spannend geworden wäre.
Also ich finde, im jetzigen Zustand, ich habe den Film mir jetzt gestern nochmal auf UHD, also in der wirklich bestmöglichen Auflösung angesehen. Es ist ja auch enttäuschend, wenn man ihn so deutlich sieht am Ende, ja. Weil der Mechanismus der Kiefer zum Beispiel, das läuft ja nicht rund. Also es ist wirklich so ein Animatronic und er hat etwas Roboterhaftes und es funktioniert so lange gut, wenn zum Beispiel der Wissenschaftler im Käfig ist und tatsächlich echte Hai-Aufnahmen dann auch eingesetzt werden. Es gab ja auch eine Mischung aus diesen Aufnahmen. Aber sobald wir eben genau diese Nahaufnahmen haben und das Auge sehen und all diese Dinge, ich meine, das Auge ist ja normalerweise so, dass Haie schließen ja ihre Augen, die haben ja so einen Schutzhaut dann da drüber, wenn sie angreifen. Das sind alles solche Dinge, die hier jetzt sehr künstlich und ja, also mechanisch wirken. Also von daher ist, glaube ich, die anonyme Bedrohung, also die junge Frau am Anfang, die einfach durchs Wasser gezerrt wird, oder eben, dass der Steg, der abgerissen wird, oder die Tonnen, die einfach auftauchen, das ist wesentlich effektiver.
Ist das, Herr Stiegelegger, vielleicht auch genau etwas, was Sie ja auch in Ihrem Aufsatz in dem Band beschreiben, dass Spielberg absichtlich im Weißen Hai ein Monster geschaffen, also kein Monster geschaffen hat, sondern einen Weißen Hai, der eigentlich noch so einen Rest von Realität hat. Und sobald man ihn erkennen würde und deutlich sehen würde, dann wäre er nichts anderes als diese Knetpuppen aus Godzilla-Filmen oder sowas.
Ja, es gibt einen wesentlichen Unterschied zu dem, was man so in den 50er Jahren, Tarantula, diese Riesenmonster oder sowas, da mag man auch dran denken. Das hat ja eine Tradition im amerikanischen Genre-Kino. Aber das ist nicht das Ziel. Ich finde sogar, es ist eine Mischung aus dem Realismus, den jetzt der Polizeichef Brody von Roy Scheider dargestellt hineinbringt in den Film, diesem rationalen Über-Ich, das der Wissenschaftler dann in den Film bringt, und quasi dieser Welt des Mythos und des Instinkts. Also das ist ja beides. Quint und auch der Hai. Quint ist ja die Kehrseite, das heißt die menschliche. Und er ist ohne den Hai nicht denkbar und der Hai irgendwie kann ohne ihn nicht definiert werden. Und das ist etwas, dieser Mythos, den der Hai mitbringt, also quasi diese Urbedrohung, die auch in einem Roman wie natürlich Moby Dick, der dafür wichtig ist, aber auch Der alte Mann und das Meer. Und da kommen überall solche Ideen natürlich schon zum Tragen. Und das ist meines Erachtens sehr effektiv.
Also Moby Dick ist ja ein Roman, in dem auf einmal alle bereit sind, einem verrückten Mann, einem Captain Ahab, der unbedingt seinen weißen Wal töten muss, folgt, und das wirklich ein apokalyptisches Narrativ ist. Und es gibt nur einen Überleben und der überlebte zufällig. Was Spielberg natürlich hier noch mit reinbringt, vor allem wenn man das dann zusammen mit so einem Film wie Die Vögel von Hitchcock denkt, wo die Tippi Hedren völlig traumatisiert ist am Ende, nochmal dieses Fröhliche, was sich zwischen Brody und Hopper langsam aber sicher im Zuge dieses Films auch aufbaut, und zwar gegen die dritte Figur Quint. Also Quint ist der Besessene, und das hatte Herr Stiegelegger jetzt auch schon sehr schön gesagt, der Hai und Quint, der Hai-Jäger, die brauchen sich gegenseitig und beide werden eliminiert, aber was dann stattdessen rauskommt, und ich glaube, das sagt auch etwas über den jungen Spielberg als Filmemacher aus, der sich natürlich an älteren Regisseuren orientiert, aber die sind dann weg und es ist die nächste Generation, also die Jungs, also die Söhne, die überleben und die das eben so irrsinnig fröhlich miteinander tun. Also das heißt, dieser Überlebensdrang, und zwar ein fröhlicher Überlebensdrang, auf dem, selbst wenn es alles wieder demontiert wird am Ende mit den kleinen Figuren, macht noch was Neues mit diesem amerikanischen Mythos, dass man sich in dieses apokalyptische, katastrophale hineinsteigert.
Das heißt, der Quint ist eigentlich so als Wiedergänger von Captain Ahab aus dem Moby Dick dann auch so jemand, der sowas wie einen Todestrieb hat, oder? Frau Bronfen.
Ja, und der vor allem auch eine bestimmte Kriegslogik, weil das darf man ja bei dem
Weißen
Hai nicht vergessen.
Ja, richtig verstehen tue ich das nämlich eigentlich nicht. Warum die dann da losziehen, und da ist ja so eine Art Kriegslust in dem Augenblick. Ich finde das, also aus meiner Sicht ist das völlig unverständlich, warum die auf einmal sich in so eine Gefahr begeben.
Aber es ist,
Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, also das ist, wenn man das jetzt ganz konkret auf Kriege bezieht, also einerseits 1975 ist das Ende des Vietnamkriegs und das heißt, da kommt, ist ein irrsinniger Katzenjammer auch am Werk in der amerikanischen Kultur, gerade auch was die Generäle, die Väter der Nation betrifft und so weiter und die jüngere Generation, die jetzt nicht mehr in den Krieg muss. Das wäre so der eine Krieg, aber der andere Krieg, der ja auch eben mit der Geschichte über das Schiff, was die Bombe, die USS Indianapolis.
Es gibt so eine kleine Szene, ich erkläre das vielleicht ganz kurz, eine kleine Szene. Im Boot, in diesem Boot, das merkwürdigerweise auch Orca heißt, in dem der Polizeichef, der Wissenschaftler und der Quint, der Haijäger sind, dort sitzen die abends zusammen und erzählen. Und Quint erzählt dann irgendwann die Geschichte von der Indianapolis, die Atombombe nach Japan gebracht wurde und auf dem Rückweg sank. Und auf einmal wurden Hunderte von Besatzungsmitgliedern von Haien gefressen.
Und das, weil das so eine geheime Mission war, dass niemand wusste, dass dieses Schiff überhaupt unterwegs war. Also und mir geht's jetzt darum, Kriege als das, was amerikanische Kultur und das amerikanische kulturelle Imaginäre prägt, die spielen ja hier eben auch mit. Also die Idee, dass die Nation sich als Nation begreift oder die Gemeinde als Gemeinde, weil sie äußere Feinde hat, die sie bekriegen müssen. Das heißt, diese Lust auf Krieg, also Lust auf gewalttätige Auseinandersetzung, die zieht sich eben durch die ganze amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte. Und damit würde ich jetzt eben mal sagen, spielt Hitchcock auch, er zeigt wie zwei Figuren, dieser etwas schüchterne Polizeichef und der Naturwissenschaftler, sind jetzt beides keine sehr maskulinen Männer, die kann man sich jetzt so eigentlich auch nicht gerade in einem Vietnam-Combat-Film vorstellen. Die werden aber zu Kriegern, weil es irgendwie schon auch um das Wiederentdecken von einer gewissen Männlichkeit geht. Und diese Männlichkeit funktioniert aber nur, wenn sie sozusagen als Männerbünd es draußen irgendwo, in diesem Fall jetzt auf dem Meer, es sich rekonstituieren kann. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass die Frauen zu Hause bleiben. Das ist auch bei Moby Dick so. Da gibt es eine große wichtige Szene, wo die Frauen dann in Nantucket bleiben und winken. Und dann können die Männer untereinander eben, und das ist immer was Kriegerisches, ein Abenteuer untereinander, miteinander, was aber teilweise eben entweder ganz katastrophal enden kann oder nur katastrophal für bestimmte Figuren.
Ja, ich glaube, in der Frage selbst ist ja auch schon, Sie hatten es angedeutet, die eine der entscheidenden Leerstellen des Films mit angelegt. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum diese drei Männer zusammen auf dem Boot Platz nehmen und sich den ohnehin schon knapp bemessenen Platz dann teilen müssen. Also in dem Film wird ja zunächst irgendwann so im ersten Drittel noch erwogen, dieses Haifischproblem durch diesen sehr erfahrenen Jäger Quint aus der Welt zu schaffen. Dessen Bedingungen sind aber am Anfang einfach zu hart. Also er verlangt ja einen sehr hohen Preis für seine Dienste. Und als dann die Katastrophe an dieser 4. Juli-Feierlichkeit passiert, dann ist klar, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Quint muss das machen. Es wird aber gleichzeitig mit vorausgesetzt, der Polizeichef muss, der wasserscheu ist, ja, der also kein Boot freiwillig betritt und dann erstmal noch eine Weile mit Schwimmweste nur rumläuft, der muss mit an Bord dieses Bootes. Er erklärt das seiner Frau auch nicht weiter, außer eben so in so einer unterschwelligen A man's gotta do what a man's gotta do Logik. Er ist eben der Marshall und er muss im Western, wie im Western eben dieses Dorf beschützen. Und der junge Technik-Nerd, der geht auch noch mit an Bord, eher aus so einem Forschungsinteresse. Nicht primär natürlich, weil der den Hai töten möchte. Aber mit dieser Dreierkonstellation spielt der Film dann ganz wunderbar. Also Frau Bronson, Sie hatten es angedeutet, es sind so männliche Konfliktlogiken, die dann dort aufgemacht werden. Also es gibt psychoanalytische Lesarten dieses Films, die drei Männer irgendwie so als Waage an Ich, Über Ich und Es so in so einer freudschen Personendynamik verorten.
Allegorisch ist sehr schwierig dann, oder?
Ja, natürlich. Es gibt auch, Sie können in Generationen Konflikt reinlesen von einem älteren, mittelalten und jungen Mann, die sich dort gegenseitig versuchen, ihr Territorium abzustecken. Und anknüpfend an die andere Frage, die Sie noch gestellt hatten, wie hätte der Film anders ausgesehen, wenn der Hai besser funktioniert hätte? Ich glaube, Spielberg ist als Regisseur schon mit 27 abgeklärt genug, dass er natürlich weiß, was für ein Potenzial das hat, diesen Hai nicht zu zeigen. Also ich glaube, er hätte den nicht jetzt permanent wie seinen liebsten Special-Effekt in jeder Szene, so wie die Karotte vor unserer Nase herumwedeln lassen. Aber was der Film dadurch gewinnt, durch diese Zeit, die frei wurde, diese wartenden Darsteller, die sich mit ihrem Skript befassen können, ist, dass eine Figurendynamik auch dabei rauskommt und zum Teil aus Improvisation bestehende Szenen, die jetzt in einem normalen, generischen Blockbuster, in dem alles technisch einwandfrei funktioniert, nicht zu finden sind. Aber wie die umeinander kreisen, wie die sich bekriegen auf diesem Boot, wie die Solidarität auch von Szene zu Szene sich wandeln kann. Das ist auf diesem Boot wunderbar zu beobachten, dass das immer zwei gegen einen Dritten sind. Und ich glaube, der Film spielt jede Konstellation mal durch. Das mal Quint und Hooper gegen Brody und dann wieder die anderen beiden gegen den Dritten und so weiter. Und das geschieht ganz mühelos. Es ist sehr unterhaltsam und ich finde auch ziemlich intelligent umgesetzt.
Ich habe eine Frage jetzt noch. Ein bisschen scheue ich mich davor, aber weil wir jetzt das Thema Vietnamkrieg, das unterschwellig mitspielt, im Film angesprochen haben, weil wir das Thema Atombombe angespielt haben. Es geht um ein furchtbares Grauen, das aus der Tiefe emporsteigt. Steven Spielberg ist Jude. Er hat sich später in Schindlers Liste zum Beispiel ja auch sehr intensiv damit beschäftigt. Inwiefern kann es denn sein, dass auch noch so eine Lesart 30 Jahre nach der Shoah da mitspielt?
Also ich denke, die Wahl von, wenn ich es nur kurz sagen darf, die Wahl von Dreyfus als der Schauspieler für den Wissenschaftler deutet ja darauf hin, dass das zumindest etwas ist, was Spielberg, wenn nur peripher, im Blick hat. Wir sagen, dass die Möglichkeit der Katastrophe, der völligen Auslöschung und daran geknüpft, das ist ja für Spielberg in seinen Filmen, wo er sich explizit mit der jüdischen Frage auseinandersetzt, auch dem Film über München. Es geht ihm ja immer auch um das Überleben. Das ist ja so das Entscheidende für ihn. Also, dass man eben nicht in dieses katastrophenvöllige Zerstörungsdenken hineinfällt, sondern dass man sich Alternativen vorstellt, wie Leute weiterleben könnten.
Herr Stiegelecker.
Ja, meines Wissens nach hat sich Spielberg ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mit seiner jüdischen Identität beschäftigt. Das ist also etwas, was tatsächlich in zwei Jahrzehnten oder ja anderthalb Jahrzehnte später erst wirklich wichtig für ihn wurde. Ich glaube aber, dass der Film Trauma thematisiert. Und wir haben eben über die Schlüsselszene ja gesprochen, dieses Kriegstrauma mit der Indianapolis. Und meines Wissens nach ist das ja etwas, was nachträglich in den Film, also quasi während der Dreharbeiten erst hineinkam, und zwar als ein Dialog, den ein Script-Doktor damals, einer der Bewährten, geschrieben hat, nämlich John Milius. John Milius ist damals als Drehbuchautor sehr bekannt und populär und auch bewundert gewesen und hat unter anderem das Drehbuch zu Apokalypse Now geschrieben. Und meines Erachtens ist es hier sehr wichtig, dass man auch Quint als tatsächlich eine traumatisierte Figur begreifen muss, dessen obsessiver Hass ähnlich motiviert ist wie bei Ahab, der das Bein verloren hat, ja, also die quasi metaphorische Kastration erfahren hat durch den Wal. Also ist es hier quasi diese Backstory wohnt, wie man in der Hollywood-Logik sagen würde. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass John Milius ausgerechnet dann wieder jemand ist, der zum Beispiel mit Conan der Barbar oder die Rote Flut wirklich nochmal so einen ganz eigenen, sehr gewöhnungsbedürftigen Blick auf Virilität, auf quasi Mannsein durch Kriegersein wirft. Mhm. Also all diese Dinge schwingen mit und das führt mich zu einer These, warum der Film so effektiv ist bis heute. Also ich kann alles nachvollziehen, was bisher gesagt wurde. Würde aber sagen, Spielberg hat sehr früh in seinen Filmen eine Mehrfachkodierung für unterschiedliches Publikum quasi herausgearbeitet, die es möglich machen, dass man den Film genauso metaphorisch wie als pure Unterhaltung sieht, die ihn quasi als Manifest, also quasi männerbündisch wahrgenommen zu werden oder eben als Traumaverarbeitung genauso wie als Abenteuerfilm. Das wurde ja auch schon zu Recht gesagt. Also diese Hybridität aus ganz unterschiedlichen Ansätzen, die den Film so reich macht, ja, wie eigentlich auch andere gute Spielberg-Filme, über die man immer wieder spricht. Das ist hier unglaublich gelungen und das ist meine These, warum der Film heute noch so effektiv ist.
Horror, Angst und tiefere Bedeutung. Der weiße Hai wird 50, so haben wir die Sendung heute genannt. Herr Schwanebeck, in Nachwort zu Ihrem Buch sagen Sie, der weiße Hai, das ist der politischste Spielberg-Film. Warum?
Ja, das ist so ein bisschen zugespitzt natürlich.
Es gibt Schindlers Liste, es gibt München, es gibt die Farbe Lila.
Ja, das stimmt. Und es gibt aber auch die Hypothese unter Leuten, die sich mit Spielberg befassen, also aus der Kritik, bisschen aus der Fachpresse auch, die sagen, es gibt jetzt vielleicht bei oberflächlicher Betrachtung gibt es einen Schritt, den Spielberg in seinem Werk irgendwann geht, von den unpolitischen Unterhaltungsblockbustern wie Indiana Jones, E.T. hin zu diesen vermeintlich erwachseneren Filmen, mit denen er auch dann für die seriöse Filmkritik interessant wird, wie Schindlers Liste, der Soldat James Ryan, in denen wirklich Geschichte explizit thematisiert wird. Dem gegenüber kann man aber auch stark machen, Spielberg hat eigentlich immer politische Filme gemacht. Die muss man, also was ist die eine Lektion, die man aus einem Film wie Der Weiße Hai mitnehmen kann? Es lohnt sich, unter die Oberfläche zu gucken. Es lohnt sich zu vermuten, dass das in der Tiefe sehr viel mehr ist als das, was man zu Beginn vielleicht sieht. Und deswegen kann man auch sagen, ja, es gibt vielleicht einen Film wie Schindlers Liste, der ganz offen den Holocaust und das Überleben des Holocaust thematisiert. Aber es ist weder der erste noch der einzige Film über Genozid, den Spielberg gemacht hat. Also er hat mit War of the Worlds, der Verfilmung von dem berühmten H.G. Wells-Roman, nochmal einen vermeintlich ganz eskapistischen Science-Fiction-Blockbuster gemacht, Anfang der 2000er Jahre, der für viele Menschen aber thematisch sehr viel näher dran ist am Holocaust-Thema und Schindlers Liste als an den früheren Alien-Filmen wie E.T. zum Beispiel. Und wenn man den Weißen Hai auch bereit ist, mal auf diese Anknüpfungspunkte zu suchen, da kann man das Politikerporträt der korrupten Stadtregierung sich anschauen und sagen, naja, das hat für die Zeitgenossen damals, ist das eine Richard Nixon-Karikatur, also ein führender Politiker, der strahlend in die Kamera lächelt, aber eben die Leute anlügt. Und wir sehen da heute möglicherweise einen anderen Zeitgenossen drin. Das kann man hernehmen. Oder man kann sich natürlich diese ganzen anderen kleinen Anknüpfungspunkte vornehmen und sagen, hier geht's, naja klar, es wird Ideologiearbeit verrichtet, es geht um einen Marshall, es geht um eine verängstigte Stadtbevölkerung, es geht auch um eine Genderpolitik, die da verfochten wird, indem, wie Frau Bronfen schon sagte, einfach ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird, so, also die Frauen bleiben jetzt natürlich an der Küste und passen auf die Kinder auf, was jetzt auf offener See passiert, ist Männerarbeit.
Es gibt also, ja auch diese unheimlich intensive Szene, wo die eine Frau, deren Sohn gefressen wurde vom Hai, dann auf den Brody zukommt und ihm eine Ohrfeige gibt.
Genau, und Klammer auf, die Darstellerin, die nur für diese Rolle vor allem bekannt geworden ist, glaube eine Laiendarstellerin aus der Insel Martha's Vineyard, die damals gecastet wurde, hat erzählt, noch Jahrzehnte später sind junge Männer auf der Straße auf sie zugekommen und haben sie gebeten, ihr bitte eine runterzuhauen, weil sie so gern die Szene wie mit dem Brody mal erleben wollten, Klammer zu.
Sehr gut.
Und was den Film aber auch doch wirklich deutlich politisch macht, ist, ich hatte ja schon vorher darauf hingewiesen, wie sehr eine Anspielung an die ganze kulturelle Paranoia der 50er Jahre nochmal aufgreift. Und das stimmt natürlich für die 70er Jahre auch. Das heißt, die Idee, es könnte überall ein Feind sein, der kommt von außen, der kommt aus dem Meer. Aber wir brauchen diese Vorstellung von einer äußeren Bedrohung, damit wir irgendwie politisch handeln können. Und das ist natürlich etwas, was die Sache auch heute wieder sehr brisant macht, nämlich dass weiterhin bestimmte Menschengruppen oder Figuren als die Feinde deklariert werden, gegen die man dann kämpft. Und das Interessante ist natürlich, wenn man das jetzt auf heute bezieht, dass es jetzt unterschiedliche Positionen von Feinden gibt. Aber von der Logik her, das ist so ein typisch politisches Denken, Einheit über Kampf durch äußere Feinde.
Ich finde, dass der Film hier tatsächlich seine Ambivalenz auch hat, weil diese anonyme Bedrohung, die der Hai letztendlich verkörpert, da gebe ich Frau Bronfen total recht, das ist sehr, sehr typisch auch als eine Reflexion in der Zeit, aber eigentlich eine sehr unkonkrete. Das hat ja sehr viel Schaden angerichtet in einem Kontext, in dem man eigentlich eine erwachende Umweltbewegung hatte und Tierschutz natürlich auch schon präsent war und der Weiße Hai bekanntlich sehr viel Schaden angerichtet hat in der Einschätzung, wie der Hai als Tier denn in seinem Habitat einzuschätzen sei. Es wurde am Anfang gesagt, das hat ja auch, also quasi, dass es da eine gewisse panische Haltung gab, die hat aber Konsequenzen gehabt. Die führte dann durchaus zu Ausrottungstendenzen auch. Und tatsächlich ist der Film ähnlich wie andere Nature's Revenge-Filme, also gewissermaßen Filme, in denen sich die Natur gegen den Menschen richtet als Feind. Also die Vögel ist damit sicher einer der früheren Filme. Aber die 70er waren ja voll mit diesen Filmen. Ja, also man hat ein ganzes Subgenre zwischen Horror- und Science-Fiction-Film, wo eben Ratten und Fledermäuse und wirklich alle denkbaren Tiere dann sich gegen den Menschen wendeten. Und das, denke ich, ist etwas, was man ambivalent deswegen einschätzen muss, weil man ein Bewusstsein hatte dafür, dass die Natur schützenswert ist, aber andererseits das verarbeitet hat in Filmen, wo die Tiere selbst zu einer metaphorischen Bedrohung der anonymen Art wurden, die man dann eigentlich bekämpfen muss.
Ja, aber da bin ich jetzt so ein bisschen auch drüber gestolpert. Darüber hatte ich auch nachgedacht. Gleichzeitig aber dann, der Weiße Hai ist ja Einzelgänger. Der ist ja gar nicht so richtig Natur. Der ist ja nur einfach böse, gefräßig, Gefahr und sonst gar nichts. Während in anderen Monsterfilmen ganz oft natürlich so ein menschengemachtes Unglück ist. Also Godzilla ist von Menschen freigesetzt worden, Tarantula ist von Radioaktivität irgendwie so ins Unermessliche gewachsen und so. Da ist dann immer der Mensch direkt als Schuldiger adressiert. Hier wird der Weiße Hai ja nicht als Schuldiger adressiert, sondern er bringt einfach nur Unordnung in die menschliche Gesellschaft. Oder?
Ja, und man könnte auch sagen, was der Film natürlich, und Ambivalenz, wie Herr Stiegelegger sagt, ist, glaube ich, das entscheidende Wort, weil sich ja Spielberg in der gleichen Atemzug, in dem er dieses Männerbündnis feiert, natürlich irgendwie auch ironisch spricht. Und so ist es eben auch mit dieser Bedrohung, die aus der Natur kommt. Was die Bedrohung aus der Natur zeigt, ist, dass die Menschen fragil sind, also dass die Menschen sterblich sind, dass sie zerstört werden können. Also auch wenn das die Natur ist, die das tut, wird damit eigentlich auch so dieses Selbstverständnis von Überheblichkeit und Unsterblichkeit und Unversehrtheit des Menschen in Frage gestellt.
Ja, ich finde das total wichtig und würde da gerne noch ergänzen. Ja. Es wurde jetzt gesagt, der Hai ist böse. In der Logik des Meeres ist der Hai natürlich nicht böse. Wir wissen mittlerweile, dass wenn Schwimmer attackiert werden, dann eher durch Verwechslungen, nicht weil sie ins Nahrungsschema passen bei weißen Haien. Es gibt ja auch jede Menge Taucher mittlerweile, die mit Haien tauchen und zeigen, dass es da nicht eine grundsätzliche Aggression gibt. Und der Film lässt das natürlich offen. Interessant ist, weil ja auf das Boot verwiesen wurde, Orca, es gibt ja eine Art Remake des Films, das aber eigentlich eine Mogelpackung ist, nämlich Orca der Killerwal. Da ist es aber so, dass Orca der Killerwal deswegen die bestimmte Menschen attackiert, weil er mitbekommt, wie ein Walfänger, Richard Harris spielt ihn, das Weibchen, das trächtige Weibchen aus dem Meer zieht und dabei quasi so eine Art Fehlgeburt erleidet. Also so eine total krasse Rachegeschichte, die dann mit dem Tier verknüpft wird und ihm natürlich auch eine menschliche Eigenschaft dann zumisst. Das ist bei der Weiße Hai nicht so. Der bleibt tatsächlich so dieses Anonyme, dieses quasi das Unklare, die unklare Bedrohung aus der Tiefe.
So wie ein Duell der Lastwagen.
Genau, ja, wo auch nie geklärt wird, wer da drin sitzt und warum er so agiert. Und deswegen, ich sehe das genau, wie das Frau Braunfels auch jetzt sagte, dass diese anonyme Bedrohung ist schon das Gegenmodell zur Hybris des Menschen, der natürlich sich auch das Meer anmaßt als Lebensraum. Mhm. Ja. Und der Film sagt uns eigentlich, so einfach ist das nicht.
Genau.
Ja.
Und deshalb ist der Kamm, also zum Schluss kann der Hai in die Luft gejagt werden und ist dann da mal zerstört. Aber das eigentliche Problem, um vielleicht nochmal den Begriff der Traumata aufzugreifen, die Traumatisierung und die Gefährdung, die weiterhin in der Luft liegt, weil es könnte ja zu jedem Zeitpunkt ein neuer Hai auftauchen, die ist natürlich nicht weg. Und das würde ich sagen, das ist nochmal etwas, was Spielberg auch neben der ganzen anderen Hybridität, die wir jetzt schon diskutiert haben, hervorhebt. Es hat ein Happy Ende und dann hat es eben doch kein Happy Ende. Und abhängig davon, wie man auf den Film schaut, kann man dann sagen, ah ja, das ist doch wahnsinnig fröhlich am Ende. Nein, wie lustig, die lachen doch miteinander. Oder man sagt, genau, das wird jetzt hier auch schon wieder auseinandergenommen, dekonstruiert. Das ist doch eigentlich eine unglaubliche Kritik an überhaupt der Vorstellung, dass es Happy Ends geben kann in einer Kultur, in der uns und so weiter, nicht mal mit der ganzen Korruption, mit der Geldgier, mit der Beherrschung, die man von der Natur will. Und er lässt das sozusagen in der Schwebe.
Das bringt mich direkt, vielen Dank, zur Schlussfrage. Hilft es uns, Angst zu haben? Brauchen wir Filme vielleicht, die uns Angst machen?
Ja, ich glaube schon. Also das zeigt ja, ist ja eins der anthropologischen Grundbedürfnisse im Kinosaal, glaube ich, ist ja diese Proxy-Erfahrung der ernsthaften Erschütterung, die man unter den eigentlich ziemlich gut abgesicherten Bedingungen des gut klimatisierten Kinosaals da erleiden kann. Das ist so die klassische Angstlust-Theorie, dieses Achterbahnmodell, das gern psychologisch bemüht wird, um auch die Faszination von Horror, vielleicht sogar mehr vom Thriller, also vom Nervenkitzelfilm zu erklären, was da gern bemüht wird, was ein bisschen zu tun hat mit so einer Katharsis-Erfahrung. Ne? Also wenn da einer auf der Bühne niedergestochen wird und für seine Hybris bestraft wird, dann ist das eine Erfahrung, die ich mir zu eigen machen kann.
Also die Reinigungsfunktion.
Genau, mit der ich mich identifizieren kann und die mich deswegen hoffentlich als besserer, gestärkter Mensch aus diesem Theatersaal oder aus dem Kinosaal wieder ans Licht treten lässt. Und ich glaube, so eine ideologische Funktion oder auch individualpsychologische Funktion erfüllt, dass das durchgeschüttelt werden in diesem Kinosaal natürlich genauso. Also wenn ich richtig durchgeschwitzt und ausgewrungen werde im Kinosaal, dann schwitze ich auch so ein paar persönliche Ängste mit hinaus.
Und man kann noch was da hinzufügen. Ich finde ja die Unterscheidung, die Freud zwischen Schreck, Furcht und Angst macht, immer so brauchbar. Schreck ist was ganz Grauenhaftes, weil man darauf nicht vorbereitet war. Angst bereitet einen vor auf die Möglichkeit, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir immer wieder auch als Kultur in gewisse paranoide Zustände hineinfallen, weil das ist ein Schutzmechanismus. Es könnte überall Gewalt sein. Wir sind potenziell überall bedroht und dann sind wir besser vorbereitet, wenn tatsächlich eine Bedrohung kommt. Und das Kino kann auch in dem Sinne eine Entlastungsfunktion einnehmen, weil es uns sozusagen vorbereitet. Oder wir meinen, dass wir vorbereitet werden.
Damit haben wir über den Weißen Hai sehr viel über unsere Gesellschaft von heute gelernt. Vielen Dank. Sie hörten das SWR Kulturforum Horror, Angst und tiefere Bedeutung. Der Weiße Hai wird 50. Es diskutierten Elisabeth Pronfen aus Zürich, Wieland Schwanebeck aus Dresden, Markus Stiegelecker aus Mainz und Freiburg, alle drei als Literaturwissenschaftler, Filmwissenschaftler und Kulturwissenschaftler. Ich bin Alexander Wassner.